Deutschlandfunk. Sport am Feiertag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Es könnte so schön sein, wie gestalten wir die Zukunft? Das ist der Titel von der Deutschlandfunk Denkfabrik in diesem Jahr, gewählt von Ihnen, den Hörerinnen und Hörern. Und deswegen beschäftigen wir uns in verschiedenen Sendungen damit, wie eine lebenswerte Zukunft aussehen könnte. Und da gehört der Sport natürlich auch mit dazu. Deswegen wird es in dieser Sendung darum gehen, was sich verändern müsste, damit Sport und Bewegung wirklich für alle gleichermaßen zugänglich ist. Sie werden Beispiele hören von Vereinen und Initiativen, die sich für Inklusion und Gleichberechtigung im Sport einsetzen. Und Sie werden von Städten hören, die sich so verändern wollen, dass Bewegung auch im Alltag möglich ist. Es könnte so schön sein, wenn Sport wirklich für alle da wäre. Darum soll es in dieser Sendung gehen. Ein Thema mit vielen Facetten. Deswegen freue ich mich, dass auch drei Expertinnen und Experten die gesamte Sendung über live mit dabei sein werden, um darüber zu diskutieren. Zum einen Karim Abu Omar. Er ist Professor am Lehrstuhl für Sportwissenschaft an der Universität Erlangen-Nürnberg mit dem Schwerpunkt Bewegung und Gesundheit. Guten Abend, Herr Abu Omar.
Guten Abend, Herr Rieger. Grüße Sie.
Ebenfalls zugeschaltet ist Kirstin Hasenpusch. Sie sitzt im Vorstand der Deutschen Sportjugend, der Jugendorganisation des Deutschen Olympischen Sportbundes. Und sie vertritt die 9 Millionen Menschen unter 26 Jahren, die in Sportvereinen aktiv sind. Hallo auch nach München.
Hallo, Herr Rieger.
Und mit dabei ist auch der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes, Friedhelm Julius Beucher. Von 1990 bis 2002 war er auch Mitglied des Bundestages und dort auch 4 Jahre Vorsitzender des Sportausschusses. Guten Abend, Herr Beucher.
Guten Abend, Herr Rieger.
Herr Abu Omar, zu Beginn ist es, glaube ich, ganz gut, einmal eine Basis zu legen. Ganz platt gefragt, wie viel sollten sich denn Kinder und Erwachsene pro Tag eigentlich bewegen?
Also bei den Kindern ist es mindestens 1 Stunde am Tag. Manchmal sogar 1,5 Stunden werden empfohlen. Und bei den Erwachsenen, da sind wir auch bei 1/2 Stunde. Und zwar, was wir so in der Sportwissenschaft moderate Intensität nennen. Also da muss man schon so ein bisschen außer Atem kommen, damit das zählt. Also langsam durch die Stadt schleichen zählt da nicht. Und dann obendrauf natürlich für Erwachsene nochmal alle großen Muskelgruppen 2x die Woche beanspruchen. Muss man jetzt nicht im Fitnessstudio machen, kann man auch beim Holzhacken zum Beispiel tun. Und wenn man über 60 ist, noch Balanceübungen. Also da kommt was zusammen. Da sind so 2-3 Stunden in der Woche beschäftigt. Aber das ist auf jeden Fall gut für die Gesundheit.
Das heißt, da ist aber auch schon gleich wichtig zu unterscheiden, wir sprechen nicht unbedingt nur von Sport, sondern es kann auch Bewegung sein, die man im Alltag vollführt, zum Beispiel auch, wenn man körperlich arbeitet.
Genau, das ist wirklich wichtig, ja, weil viele Menschen denken immer noch, boah, Sport, das ist nichts für mich und ist auch völlig okay. Aber Bewegung im Alltag hat genau den gleichen gesundheitlichen Nutzen. Das heißt, man kann mit dem Rad zum Einkaufen oder zur Arbeit fahren, man kann abends noch eine Runde um den Block machen. Ja, all das zählt zur Bewegung dazu und das ist wirklich, ja, das ist das Schöne an diesem neuen Konzept, das nimmt irgendwo alle mit, weil ein bisschen bewegen, das tun wir doch alle gern, oder?
Das sollte man meinen, aber wenn man sich die Weltgesundheitsorganisation, die Zahlen da anguckt, da bewegen sich rund 40% der Erwachsenen zu wenig und bei Jugendlichen gehen die Zahlen sogar in die 80% rein. Frau Hasenpusch, warum sind Jugendliche solche Bewegungsmuffel?
Ja, das hat wahrscheinlich vielfältige Hintergründe. Zum einen ist es aber, glaube ich, so, dass die Bewegung noch nicht so im Alltag verankert ist, wie sie sein könnte. Also es ist tatsächlich so, dass viele Kinder und Jugendliche natürlich viel Zeit in der Schule verbringen, dort vielleicht auch schon Schulunterricht haben. Nichtsdestotrotz gibt es da auch noch verschiedenste Anknüpfungspunkte, wie man den verbessern könnte, wie man den noch kindgerechter gestalten könnte. Und grundsätzlich gilt für uns natürlich, dass wir versuchen, oder dass es versucht werden sollte, die Grundbedürfnisse der Kinder und jungen Menschen mit einzubinden, sie zu hören, was sie wollen, was sie sich wünschen und dann eben den Alltag und auch die Bildungsangebote so zu gestalten, dass sie sich auch adäquat bewegen können.
Was sind gerade Barrieren, die das verhindern?
Ja, das ist auch, also gerade durch Corona haben wir es natürlich gesehen, dass es zum einen natürlich das Umfeld ist, wo sich junge Menschen aufhalten, wo sich junge Menschen bewegen. Junge Menschen, die etwas besser gestellt waren, haben sich auch in der Corona-Pandemie viel, viel mehr bewegt als Kinder und Jugendliche, die mitten in der Stadt wohnen und auch nicht raus durften oder wo es vielleicht auch keine Sportstätten gibt, die frei zugänglich sind. Also ich glaube, da kann man noch ein bisschen was an der Struktur sozusagen ändern, an dem, ja, was oder wie die Lebensräume junger Menschen gestaltbar sind. Ich glaube aber auch, dass es schon so ein bisschen an dem Angebot liegt. Also ich meine, wenn man jetzt auch Erwachsene fragt, ob sie sich gerne an den Schulsport erinnern, ich glaube, da gibt es geteilte Meinungen und da müssten wir eigentlich von weg.
Herr Beucher, was sind aus Ihrer Sicht die größten Zugangsbarrieren im Moment?
Ja, ich habe natürlich den besonderen Fokus auf die Menschen mit Behinderung. Und da kann ich die erschreckenden Zahlen noch toppen. Nach dem dritten Teilhabebericht der Bundesregierung, das war vor Corona, haben über 55% der Menschen mit Behinderung angegeben, sie betreiben keinen Sport. Das ist eine solche alarmierende Zahl, wo ich Land auf, Land ab dafür werbe, das gesellschaftlich anzugehen. Das kann ein Behindertensportfachverband nicht alleine lösen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und da gibt es eine Vielzahl von Gründen, die eben auf gesellschaftlicher Ebene auch verändert werden können.
Was wären da die wichtigsten aus Ihrer Sicht?
Ja, die Barrierefreiheit. Die fängt allerdings schon in den Köpfen an. Die Kostenübernahme der Hilfsmittel für den Sport durch die Krankenkassen. Über 90% aller Sportstätten in der Republik sind nicht barrierefrei. Aber wir brauchen auch wohnortnahe Angebote und eine Stärkung des Ehrenamtes in diesem Kontext.
Darüber werden wir im Laufe der Sendung auf jeden Fall auch sprechen. Es ist gerade eben bei Frau Hasenpusch auch schon das Wort gefallen, wie sieht eigentlich unsere Umwelt aus, also unser Alltag, wie gehen wir da durch Räume? Und vor 2 Wochen hat sich unsere Sendung Lebenszeit auch mit dem Bewegungsmangel bei Kindern beschäftigt. Und da hat ein Hörer, Herr Exner aus Esslingen, auf einen interessanten Punkt hingewiesen, nämlich dass Bewegung im Alltag oft auch unmöglich gemacht wird.
Es gibt halt immer weniger Möglichkeiten für Kinder, dieses natürliche Bewegungsbedürfnis ohne großen Aufwand zu befriedigen. Also es gibt eigentlich nur noch Reservate, Sportanlagen, Spielplätze, wo die Kinder dann mit dem Auto womöglich noch hingefahren werden. Und ein Stück weit haben wir halt, wenn wir von Bewegungsmangel und Übergewicht bei Kindern reden, was ja wirklich ein großes Problem ist, haben wir hier einfach auch den Preis unserer Automobilisierung zu tragen ein Stück weit.
Herr Abo-Ober, können Sie das Argument nachvollziehen, dass unsere Umwelt dadurch, dass wir dem Auto oft den Vorrang geben, auch einfach relativ bewegungsfeindlich ist?
Ja, absolut. Warum gehören die Städte und die Straßen eigentlich den Autos und nicht den Menschen? Ja, das ist genau die Frage, die wir uns stellen müssen. Ja, und wir sehen natürlich, dass es schon gelingen kann, dass die Menschen sich den öffentlichen Raum wieder zurückerobern. Ja, und Menschen zu Fuß gehen und Radfahren. Ja, wenn wir an Städte wie Amsterdam oder Utrecht oder Kopenhagen denken, da geht das schon. Ja, aber in vielen deutschen Städten herrscht nach wie vor das Auto, nimmt allen Beteiligten den Raum weg. Und das Auto führt auch dazu, dass gerade die Menschen, die vulnerabel sind, ja, wie Kinder, wie ältere Menschen, ja, sich ja immer in einer Gefahrensituation befinden. Ja, die ganzen Autounfälle, die wir haben, gerade mit Menschen, die mit dem Fahrrad fahren oder Menschen, die zu Fuß gehen, das ist halt eine ganze Menge, die da zusammenkommt. Ja, und das ist das Umdenken, was wirklich stattfinden muss. Und Umdenken heißt nicht hier unbedingt, dass wir das den Menschen sagen müssen, sondern auch der Politik, weil wir brauchen hier einfach ganz klare Regeln, zum Beispiel, dass in Städten Tempo 30 gelten kann.
Das wäre eine Lösung. Es gibt Städte, die jetzt auch anfangen, genau darauf zu achten, dass eben auch eine Stadt, eine Umwelt in der Stadt so gestaltet wird, dass Bewegung eben im Alltag möglich ist. Das heißt, wir haben jetzt über Probleme gesprochen. Wir hören jetzt mal, wie eine Lösung aussehen könnte oder mögliche Lösung aussehen könnte, dass man leichter zu den Sportanlagen kommt oder eben bei der Stadtplanung insgesamt darauf geachtet wird, dass Bewegung möglich ist. Sabine Lerche hat 2 solcher Städte für uns besucht, die das versuchen.
Wir brauchen echt mal wie so
eine Bestandserhebung von allen Sachen.
Ja, oder so ein Tourismusplan. Vor Ort Begehung im Sportzentrum Blumengarten in Ingelheim am Rhein. Bürgermeisterin Eveline Breyer überlegt zusammen mit Erkan Kilic, Leiter Abteilung Soziales und Sport, und Noah Schöne, Projektreferent Sport- und Freizeitpark Ingelheim, wie das Gelände attraktiver werden kann. Viele Sportmöglichkeiten gibt es hier schon. Ein Sportplatz, ein Kunstrasenplatz, Beachvolleyballfelder, Minigolf, Pool. Und Bürgermeisterin Breyer ist wichtig, dass die Sportanlagen auch für alle zugänglich sind. Deswegen sind die Anlagen nicht abgeschlossen.
Dieses Einzäunen von allem und Aussperren, das war die Rückmeldung von allen Altersgruppen, dass sie gesagt haben, wir wollen die Räume nutzen. Und wenn ihr sie zumacht, wegen den paar, die randalieren, können wir das nicht so nutzen, wie wir es gerne würden. Und seitdem versuchen wir, so viel wie möglich wieder zu öffnen.
Aber die Stadt hat noch größere Pläne. Sie hat eine Studie in Auftrag gegeben. Unter anderem wurde die Bevölkerung und die Sportvereine nach ihren Wünschen gefragt. Das Gelände am Blumengarten soll zu einem großen Sportpark werden. Unter anderem mit einer neuen, modernen Halle und mit weiteren Möglichkeiten, im Freien Sport zu treiben. Darüber hinaus möchte CDU-Politikerin Breyer ganz Ingelheim in eine bewegte Stadt umbauen. Dafür soll es miteinander verbundene Bewegungsangebote geben, die für jeden einfach zugänglich sind. Zum Beispiel ein Verleih von Bällen und Sportequipment direkt vor Ort.
Rausziehen. Und dann kannst du hier alles Mögliche zum Fitness machen. Wir haben sogar eine Musikbox, mit der man sein Handy verbinden kann.
Auf der großen Sportanlage in Ingelheim steht auch eine Sportbox des DOSB. Mit einer App lässt sie sich öffnen. 150 solcher Sportboxen gibt es in Deutschland. Einen flächendeckenden Masterplan für mehr Bewegungsstätte bundesweit gibt es aber nicht.
Das gab's mal, und zwar in den 70er Jahren mit der Trimm-dich-Bewegung.
Erinnert sich Christian Siegel. Er ist beim DOSB für die politische Interessenvertretung im Bereich Stadt- und Freiraumentwicklung zuständig.
Und unsere Aufgabe ist es immer wieder, dafür Sorge zu tragen, dass es bei den Kommunalverantwortlichen Berücksichtigung findet. Das ist in der Tat dickes Holz. Und wir versuchen, das sozusagen in die jeweiligen Förderprogramme und Förderlinien, weil es läuft auch oft vieles über Geld, dort zu installieren.
Eine bewegungsfreundliche Stadt muss aber gar nicht viel kosten.
Das Problem sind eher kleine Dinge wie, das sind da Bänke, sind dann Abfälleimer da, da vielleicht auch eine sanitäre Anlage dabei.
Sagt Robin Kähler, Experte für Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung. Mit einer einfachen Infrastruktur könne schon eine Wiese zur Bewegung einladen. Außerdem müsse man die vorhandenen Räume besser nutzen.
Wir haben genug. Wir müssen nicht mehr haben als wir das, aber wir nutzen es falsch. Und die Nutzung muss letztlich wirklich auch stärker nach den Bedürfnissen der Menschen sein. Das heißt, wir müssen inhaltlich auch daran gehen. Das bedeutet zum Beispiel, die Schulhöfe auch wirklich zu öffnen, aber sie aber erstmal so zu ertüchtigen, dass sie auch für Bewegung sinnvoll ist.
Zum Beispiel, indem man auf einen für Skateboards und Rollen geeigneten Bodenbelag achtet. Oft sind solche Maßnahmen weder teuer noch aufwendig. Es braucht auch keine hochmodernen Anlagen und schon gar keine neu gebauten Dreifachhallen, sagt Kähler. Denn die Bewegungswelt habe sich verändert. Sie ist weniger sportartspezifisch, mehr selbstorganisiert und vielfältiger geworden. Alte, gut erhaltene Anlagen kann man für Trendsportarten aufwerten und ergänzen. In Ingelheim entsteht gerade ein Mehrgenerationen-Spielplatz.
Ist zum einen barrierefrei, das heißt, es können ihn mit Rollatoren und Rollstühlen und Kinderwagen alles benutzen. In diesem Bereich wird dieses Outdoor-Fitnessstudio entstehen, was sich vor allem die Jugendliche und Erwachsene gewünscht haben. Es gibt einen Kleinkinderbereich und in dem hinteren Bereich dann wird eine Wiese entstehen, wo man einfach machen kann, was man möchte, vom Bolzen bis Yoga ist alles möglich.
Bürgermeisterin Breyer nennt das soziale Nachhaltigkeit. Alle relevanten Zielgruppen einbinden, vielfältig und inklusiv denken über Generationen hinweg, sodass neben der Bewegung auch ein sozialer Kontakt entsteht. Vorbilder gibt es dafür schon. Zum Beispiel den Sportpark Stürüm in Mülheim an der Ruhr.
Wir wollten halt eine Fläche entstehen lassen, die wirklich für alle ist.
Johannes Michels vom Mülheimer Sportservice ist Initiator des Sportparks Stürüm. Früher war hier ein Bolzplatz, kaum genutzt und in schlechtem Zustand. Jetzt sind hier eine Sandfläche für Beachvolleyball, Weitsprung und Bouldern. Es gibt Fitnessgeräte, Tischtennisplatten und Kickertische, Klettergerüste, Wiesen, integrierte Leichtathletikanlagen und in der Mitte eine große Freilufthalle. Um das Gelände herum läuft eine 500 Meter Laufbahn. Vormittags nutzen Schulen und Kitas die Anlage, nachmittags Freizeitsportler und der Vereinssport. Der Sportpark wurde mit den Zielgruppen gemeinsam gestaltet. Das Geld kam aus vielen verschiedenen Töpfen. Von den knapp 4 Millionen Euro hat die Stadt nur 10% selbst gezahlt. Vieles könne man nicht von Beginn an vorausplanen, so Michels. Der Sportpark ist in Etappen entstanden und immer weiter verbessert worden.
Ich würde gerne den Mut aussprechen. Grundsätzlich finde ich es gut, offene, kostenfreie Angebote für die Bürgerschaft zu haben, wo jetzt nicht Geld beispielsweise eine Barriere ist. Es sind halt auch alle Steuerzahler. Und warum sollen die nicht auch ihren Sport ausüben können?
Ein Beitrag von Sabine Lerche dazu, wie eine Stadt aussehen könnte, die Bewegung im öffentlichen Raum fördert. Herr Abo Omar, wie sieht Ihre perfekte, bewegte Stadt aus, wenn Sie sich eine Stadt komplett neu gründen könnten?
Naja, vieles, was da vorgestellt wurde, das scheint ja schon Sinn zu machen, ne? Also Hallen, die frei zugänglich sind, Parks, wo Geräte sind, wo verschiedene Sportarten gemacht werden können, eine Stadt, die weitgehend autofrei ist, wo eigentlich die Menschen überall, weil alles ganz nah beisammen ist, zu Fuß hinkommen oder mit dem Fahrrad, wo alle Einkaufsmöglichkeiten auch attraktiv sind, wo es auch im Winter vielleicht genügend Hallen gibt, sodass alle sich bewegen können, Naturräume, Parks, ja, sodass die Menschen vielleicht auch gar nicht das Bedürfnis haben, immer so weit wegzufahren, ja, weil wir müssen ja auch immer mitdenken, dass natürlich Sport auch oft, gerade wenn man weit fährt, weit fliegt, nicht so gut fürs Klima ist, obwohl es gut für den Menschen ist. Ja, und so kann man sich schon eine Stadt vorstellen, die allen Menschen erlaubt, Freude an Bewegung zu erfahren.
Frau Hasenbusch, da waren ja jetzt ja auch in dem Beitrag einige Aspekte drin, die für junge Menschen auch wichtig sind, die vielleicht nicht unbedingt nur in den Sportverein gehen möchten, sondern eben auch flexibler Sport treiben möchten, aber trotzdem noch in einer Gruppe. Was würde aus Ihrer Sicht noch wichtig sein, damit Orte für junge Menschen für Bewegung, für Sport attraktiv sind?
Ja, aus meiner Sicht wurde da jetzt tatsächlich auch schon sehr, sehr viel Gutes gesagt. Auch diese ganzen, also es gibt ja sehr viele Trends in der Gesellschaft. Viele bewegen sich tatsächlich dann auch eben eher in diesem individuellen Bereich und sagen, ich möchte gerne alleine Sport machen. Was man nicht machen darf an der Stelle, ist natürlich die Kraft des Vereins irgendwie zu unterschätzen, weil der Vereinssport ist natürlich etwas, was Menschen aus unterschiedlichsten Hintergründen, unterschiedlichster Bereiche der Gesellschaft einfach zusammenbringt. Wo man eben nicht nur in dieser Blase ist, in der man in der Schule ist oder in der Nachbarschaft, sondern wirklich auch mal, ja, ich sag jetzt mal über Grenzen hinaus, Menschen begegnet. Wer kennt es nicht, irgendwie auf den Bolzplätzen irgendwelche Leute zu treffen, Sport zu machen nach der Schule, und all das muss halt möglich sein für junge Menschen. Das heißt, die Wege müssen natürlich sicher sein und alles andere, was schon gesagt wurde, gute Zugänglichkeit für die Hallen. Ein besonderer Aspekt, der mir gefallen hat an dem Beitrag, war die Beteiligung der Menschen, weil ich glaube, das ist was Kinder und Jugendliche einfach auch wollen. Sie wollen beteiligt werden, sie wollen gehört werden, sie wollen einfach mitreden können, und das passiert an vielen Stellen, wie wir es in dem Beitrag gehört haben, vielleicht schon. An einigen anderen, wir haben jetzt auch diese riesen Ganztagsherausforderungen, passiert es vielleicht noch nicht ganz so, wie wir uns das wünschen würden, auch als Dachorganisation für diese jungen Menschen zu sprechen. Da ist, glaube ich, noch ein bisschen was zu tun. Und auch diese Utopie, dass alle Hallen für alle irgendwie zugänglich sind, ist leider auch noch, vielleicht in einigen Städten, aber in vielen auch eben leider noch nicht Realität. Und ich glaube, wenn man alle bewegen will, dann muss man dahin, dass man eben mehr Sportstätten hat.
Fehlt da aus Ihrer Sicht der politische Wille, oder woran scheitert das?
Ja, das ist eine gute Frage. Viele EntscheiderInnen schieben ja so die Verantwortung auch hin und her und sagen, ja, das sind die. Es ist tatsächlich ja so, dass wenn man jetzt auf Bundesebene schaut, dann ist der Sport beim BMI angesiedelt. Wir jetzt im Kinder- und Jugendbereich, wir bekommen den Großteil unserer Mittel. Und wir von der DSJ, wir bekommen unsere Mittel primär eben vom Jugendministerium, vom BMFSFJ. Und da ist es tatsächlich ja so, dass da so eine gewisse dass das einfach gut wäre, wenn man das Ganze ganzheitlich betrachten will. Also wenn wir die Gesundheit mit ins Boot nehmen wollen. Also weil wir sind ja natürlich nicht nur Jugend, wir sind ja viel mehr als das. Und diese Sportexpertinnen und Experten, die sitzen im BMI, also im Innenministerium. Und man muss sehr viel Verständnis immer neu hervorrufen. Man muss sehr viele Kämpfe neu kämpfen. Man muss sehr viel werben für den Sport, für die Bewegung. Und ich glaube, das könnte einfacher sein, wenn man eben übergreifend denken würde und eben Bewegung als ganzheitliches Element betrachtet. Und ich glaube, dann ist man auch an einem guten Weg, und dann ist vielleicht auch der politische Wille nicht mehr Häuserdenken oder Einzeldenken, sondern wenn es ganzheitlich ist, dann ist es vielleicht auch nicht so einfach, irgendwie die Verantwortung immer hin und her zu schieben.
Herr Beucher, Sie saßen für die SPD im Bundestag und waren, ich habe es am Anfang erwähnt, auch Vorsitzender des Sportausschusses. Haben Sie das da auch erlebt und erleben Sie das auch immer noch, dass Sport in der Politik, dass in der Politik, in den Parteien das Verständnis dafür fehlt, was Sport und Bewegung bewirken kann, wenn man das zusammendenken würde?
Das Problem ist, dass man sich immer wieder zurückzieht auf das sogenannte Zuständigkeitsdenken. So wie Kiki Hasenbusch das eben gesagt hat, BME ist dafür zuständig, BMSJ ist dafür zuständig. Wir müssen das auf das ganze Land gesamtheitlich sehen. Wir müssen die Kommunen mitnehmen, wir müssen die Länder mitnehmen und müssen dann sehen, wo wir anfangen. Und wenn wir hier von Plätzen und Bewegungspark sprechen, dann sind das originäre Zuständigkeiten der Kommunen. Und da verlange ich von dem Sport, dass da der Sport sich stärker vor Ort einbringt. Es fängt bei ganz einfachen Dingen an. Wir haben kaum eigenständige Sportausschüsse in den Kommunen und in den Landkreisen. Das sind dann die Ausschüsse für Kultur, Jugend und Sport. Und wohlgemerkt, Sport steht dann immer am Ende der Skala. Sport muss in seiner Eigenständigkeit und in seiner besonderen Bedeutung als Alleinstellungsmerkmal stehen. Und in der Kommune, und das haben wir an dem Beispiel Ingelheim gesehen, das gehört, und an dem Beispiel Mülheim-Ruhr, sind die kommunalen Entscheidungsträger, die dort Veränderungen unserer Bewegungsräume in den Parkanlagen schaffen. Und deshalb muss Sport auch gesamtheitlich gedacht werden, von der Kommune bis hin zum Bund.
Braucht es dann auch auf Bundesebene das, was ja von verschiedenen Seiten immer mal wieder in den vergangenen Jahren mehr oder weniger halbherzig gefordert wurde, ein eigenes Sportministerium oder zumindest einen eigenen Staatssekretär, der für Sport zuständig ist, genauso wie das Claudia Roth für die Kultur gerade ist?
Also das steht für mich zunächst am Ende der Skala. Wichtig ist jetzt, dass wir das mit Leben füllen und auch der Sport dort seinen Stellenwert bekommt, in dem Sportfördergesetz und im Bewegungsplan Sport. Was ist das für eine tolle Musik, die darauf, Bewegungsplan Sport. Ich hoffe, wir kommen gleich noch auf Kinder und deren Bewegungsarmut und Kindertagesstätten und nicht nur auf Schule und Verein das zu reduzieren. Und vor dem Hintergrund denke ich, wir gehen jetzt in diese Diskussion um den Bewegungsplan Sport und das Sportfördergesetz auf Bundesebene. Und der Idealzustand ist natürlich immer eine alleinige Zuständigkeit für ein gesellschaftliches Feld.
Herr Aber-Ober, wo sehen Sie zwischen in diesem Konnex zwischen Sport und Politik, wo sehen Sie da Probleme, die man vielleicht durchschlagen müsste, damit das wirklich gesamtgesellschaftlich besser werden würde mit unserer Bewegungsarmut?
Ja, ich kann Ihnen ein schönes Beispiel geben. Hier, ich stehe hier in der Sportwissenschaft in Erlangen. Zwei Fußballplätze, eine Inline-Skatebahn, eine Nordic-Walking-Bahn, 5 Hallen, ein Schwimmbad. Und am Wochenende ist alles menschenleer. Und Sie fragen sich, wie kann das sein? Ja, und das liegt nicht daran, dass wir das nicht öffnen wollen, sondern dann gibt es Probleme mit Versicherung. Was passiert, wenn Menschen sich verletzen? Dann gibt es Probleme mit den Nachbarn, die sich beschweren und drohen zu klagen. Dann will keiner einen Pfortendienst bezahlen. Dann natürlich, wenn Menschen die Toiletten benutzen am Wochenende in den Hallen sind, dann muss es gesäubert werden. Da haben wir aber keine Personalstellen. Ja, und eigentlich brauchen wir für sowas ja keine großen Bundestagsbeschlüsse. Ja, da müssen sich alle Beteiligten mal zusammensetzen und relativ bescheidene Summen zur Verfügung stellen. Und dann könnte hier das Institut und tausende von Hallen bundesweit geöffnet werden. Ja, und dann wäre schon ganz viel gewonnen.
Es braucht also Einsatz auf der kommunalen Ebene. Es braucht also Menschen, die etwas bewegen möchten. Und das gilt auch für ein anderes Thema, auf das wir jetzt kommen, nämlich das Thema Inklusion. Also Menschen mit Behinderungen, die dann natürlich trotzdem in Sportvereinen mitmachen möchten. Wie das funktionieren kann und was das mit den Beteiligten macht, wenn das gut klappt, das hat sich Thorsten Philips angeschaut. Er war bei einer Kampfsportgruppe in einem kleinen Dorf zwischen Hamburg und Lübeck zu Gast.
Oh. Cool. Aber du kannst es noch stärker. Ja.
Der 13 Jahre alte Pascal Stanul verwandelt sich in einen anderen Menschen, wenn er seinen weißen Kampfsportanzug anhat und mit den anderen Kindern zweimal pro Woche trainiert.
Und die Hände hoch, sonst kann ich nicht schauen.
Nein.
Doch.
Er haut und schlägt in ein Polster-Schutzschild, das seine Trainerin vor ihren Körper hält. Seit einem halben Jahr gehört der 13-Jährige zu der Jiu-Jitsu-Abteilung in Breitenfelde. Pascal lebt seit seiner Geburt mit einem Handicap.
Du musst deinen Kopf ein bisschen schützen.
Er ist durch ein fötales Alkoholsyndrom stark beeinträchtigt, erzählt seine Schwester Johanna Stanul und ist auf dem Stand eines 6-Jährigen. Ein Interview mit Pascal wäre gar nicht möglich. Seine Schwester ist froh, wie er hier beim Breitenfelder SV aufgenommen wurde.
Ja, finde ich richtig gut. Auch wenn die am Ende mal Merkball spielen, verstehen die total, dass Pascal halt auch einfach 10 Schritte mehr machen darf und halt auch so ein bisschen seine eigenen Regeln hat. Und die sind, finde ich, auch gar nicht gehemmt, denn wenn die mal mit ihm eine Übung machen sollen, sagen die jetzt nicht, mit dem möchte ich nicht. Also ich finde, die sind total offen, auch die anderen Kinder.
Zu Hause erzähle Pascal viel vom Training. Er mache die gelernten Bewegungen vor und könne das nächste Training kaum erwarten, berichtet Johanna. Auch seine Trainer Petra Österreich und Rüdiger Merten sehen Fortschritte bei Pascal.
Also der Pascal, der hat schon unglaubliche motorische Fortschritte erzielt und auch sein Sozialverhalten hat sich unglaublich verbessert. Am Anfang war er sehr schüchtern und hatte, ich will nicht sagen Probleme, aber es war für ihn nicht einfach, unbekannte Partner zuzulassen, an sich ranzulassen. Und jetzt ist es überhaupt gar kein Problem mehr für ihn, mit jedem Jugendlichen, der hier ist, auch zusammen zu trainieren.
In den Gruppen beim Breitenfelder SV gibt es auch noch andere Kinder mit Handicaps, zum Beispiel mit ADHS. So eine Inklusionsgruppe ist für Trainerin Petra Österreich natürlich anspruchsvoller.
Du erklärst es ihnen halt 3-mal, 4-mal, 5-mal, machst es vor. Und wichtig ist, dass du immer noch total entspannt bist, denen das Gefühl gibst, es wird immer ein Tick besser. Dann behalten die auch die Motivation und dann ist das ein Träumchen und davon leben wir eigentlich.
Petra Österreich passt das Training entsprechend an. Spiele zwischendurch, nicht nur kognitive Aufgaben und verschiedene Techniken.
Wir lernen also nicht nur eine Technik in einer Übungseinheit, sondern immer 2, 3, die man am Ende als eine Kombination zeigen kann. Und oftmals machen wir es so, dass sie auch als Belohnung das mal vorzeigen dürfen, was die für die wirklich noch eine Belohnung und was Tolles ist. Und das motiviert halt, das lässt sie durchhalten.
Der Vorsitzende des Breitenfelder SV, Hinnerk Brun, schaut gerne mal beim Training vorbei. Er würde gerne noch mehr für Inklusion in seinem Verein machen, aber er bräuchte dafür mehr finanzielle Unterstützung, mehr Qualifizierungsmaßnahmen und auch mehr Trainerinnen und Trainer.
Wir sind mal vom Kreis angeschrieben worden und da war es dann so, dass wir uns geäußert haben, was wir brauchen, was wir für Anforderungen haben. Es ist leider im Sande verlaufen, wir haben nie eine Rückmeldung bekommen, kein Feedback. Das ist ein bisschen schade für den Aufwand, den ich da geleistet habe.
Ein Problem, das die Sportinklusionsmanagerin des badischen Behindertensports Kim Früh kennt.
Ja, da gibt es noch ein bisschen Nachholbedarf bei uns in Deutschland.
Zum Beispiel fehle es vielerorts auch an barrierefreien Turnhallen.
Ich sehe das immer wieder in so alte Sporthalle, da hat noch keiner an Barrierefreiheit gedacht. Da gibt es noch nicht einmal Behindertenparkplätze etc.
Immerhin ist die UN-Behindertenrechtskonvention im Dezember 2006 durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen von 150 Staaten verabschiedet worden und am 26. März 2009 in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten, erklärt Kim Früh.
Ganz wichtig ist, es geht dabei nicht um eine Besserstellung von Menschen mit Behinderung, sondern vielmehr darum, die behinderungsbedingten Nachteile auszugleichen.
Inklusion kann aber noch mehr. Es bedeutet nicht nur, dass Menschen mit und ohne Handicap zusammen Sport machen, sondern auch verschiedene Altersgruppen und Geschlechter, so wie bei der inklusiven Tanzgruppe Magdeburg. Ein Jahr lang bereitet sich die Gruppe gemeinsam auf einen Tanzauftritt vor, alters- und geschlechterunabhängig, ob mit oder ohne Behinderung. Das findet Kim Früh genau richtig. Und auch der Breitenfelder SV sei ein Vorbild, findet sie.
Genau so muss Inklusion funktionieren. Menschen oder Kinder mit Behinderung sollen einfach in die Vereine gehen, mitmachen und die Regeln müssen so angepasst werden, dass sie die Teilhabemöglichkeiten haben.
Für Pascal Stanul ist Inklusion genauso eine tolle Sache wie für seine Jiu-Jitsu-Freunde. Leider ist es immer noch nicht selbstverständlich. Gerade einmal 7% der Vereine in Deutschland bieten Sportgruppen für Menschen mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen an.
wenn im Prinzip meine Stelle gar nicht mehr erforderlich ist, dann haben wir das Ziel erreicht und jeder darf gleichberechtigt Sport treiben, Menschen mit und ohne Behinderung. Es muss einfach zur Normalität werden.
Wie kann Inklusion im Sport funktionieren? Ein Beitrag von Thorsten Philips haben Sie gehört hier im Deutschlandfunk. Wir sprechen darüber, wie Sport für alle funktionieren kann. Mit dabei sind Karim Abu-Oma von der Uni Erlangen-Nürnberg, Kirsten Hasenpusch von der Deutschen Sportjugend und der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes Friedhelm Julius Beucher. Herr Beucher, Normalität, das war jetzt das Wort, mit dem der Beitrag geendet ist. Was muss noch alles passieren, damit Sport und Bewegung ohne Barrierefreiheit Normalität wird?
Ja, genau wie Kim Früh vom Badischen Behinderten- und Rehabilitationssportverband gesagt hat. Als erstes die Barriere in den Köpfen beseitigen und dann natürlich die tatsächlichen Barrieren, dass die Menschen mit Behinderung auch in die Sportstätten hineinkommen. Und bei den Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen, da bedarf es auch eben der Assistenzen. Und deshalb haben wir eine Kampagne sehr erfolgreich gestartet, die heißt Teilhabe vereinfacht. Da ist Verein groß geschrieben, wo eben inklusive und spezifische Angebote finanziell gefördert werden. Das würde ich dann auch diesem Verein zwischen Hamburg und Lübeck mitteilen. Es hängt auch manchmal eben an der fehlenden Durchlässigkeit der Informationen. Die Landessportbünde beschließen etwas, der DOSB beschließt etwas, der DBS beschließt etwas, es werden Mittel bereitgestellt. Es kommt aber eben nicht immer vor Ort an und deshalb ist Beratung und Vernetzung hier eine ganz entscheidende Sache. Bei uns kann man abrufen das Handbuch Behindertensport und den Index für Inklusion, denn nur das ist wirkliche Teilhabe. Das ist auch ein Teil von Lebensqualität, denn die Menschen mit Behinderung haben seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 im Deutschen Bundestag ein Recht auf Teilhabe. Und dieses Recht gilt es umzusetzen. Und dazu braucht es eben verschiedene Player auf allen Ebenen in der Gesellschaft. Und wir als Spitzensportverband können nur immer laut darauf hinweisen, den Finger in die Wunden legen und dazu helfen natürlich auch solche Gespräche wie hier bei Ihnen in der Denkfabrik.
Das fand ich gerade interessant, was Sie gesagt haben, dass da Informationen auch innerhalb der Sportstrukturen versickern, eben weil das Umfeld Sport sehr komplex ist, wenn man sich die Strukturen anguckt, weil das eben von Kommune bis Bund geht und dann eben mit den verschiedenen Playern, Verbände und dann eben auch auf der politischen Ebene man da verschiedene Player mit drin hat. Ist das eines der Kernprobleme, Herr Beucher, dass wir einfach einen Strukturwirrwarr haben und wie kommt man da raus?
Ich will nicht vom Strukturwirrwarr sprechen, sondern wir haben sehr viele Angebote und ich konnte das nicht nur in meiner Bundestagszeit nachvollziehen. Parallel war ich nämlich Sportausschussvorsitzender in meiner Heimatstadt. Und dann war es immer entscheidend, wie erfahren die Leute vor Ort, dass es sowas gibt. Und Sie haben mir eben das Beispiel mit diesem Kampfsportverein gebracht. Wir haben zu wenig Ehrenamtler. Es liegt auch oft daran, dass die Vereine überfordert sind mit den Nachfragen und dadurch auch nicht alles bedienen können. Ich will ja nur darauf hinweisen, dass es sowas gibt und wir uns im organisierten Sport auch immer wieder Gedanken zu machen haben, in dem Fall mit Hilfe der Politik, aber ich sage auch immer mit Bundes-, Landespolitik. Wir haben ja sehr attraktive und innovative Landessportbünde. Wir haben nicht nur die Deutsche Sportjugend, wir haben die Deutsche Behindertensportjugend. Die Möglichkeiten der Information sind da, nur wir müssen eben Fälle konstruieren. Wie kommt es dann auch bei den Menschen an?
Frau Hasenpusch, jetzt sind die Ehrenamtlichen schon genannt worden. Wie kriegt man das hin, dass Sportvereine weiterhin Ehrenamtliche finden, die die Aufgaben übernehmen, die ja immer komplexer auch werden?
Ich glaube, dass ein wichtiger Punkt Mut machen ist. Also ich glaube, Beratung, Vernetzung, Qualifizierung, das haben wir ja alles gehört. Und das sind natürlich alles wichtige Basisprozesse. Teilhabe und Vielfalt wird so ein bisschen bei uns auch als dynamischer Prozess gesehen. Und ich glaube, so ist es halt mit dem Ehrenamt auch. Also man muss Mut machen, weil wenn man jetzt zum Beispiel die Inklusion sich anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass häufig es nur ein bisschen ausreicht, wenn man geübte Formen ein bisschen anpasst und dann hat man schon direkt ein viel inklusiveres Format. Und ich glaube, wenn man da eben Mut macht, auch mal out of the box zu denken, dann sind viele Dinge sehr pragmatisch und sehr einfach umsetzbar. Und ich glaube, dass dann auch eben nicht dieses Schubladendenken ist, nee, der passt da nicht in die Sportgruppe oder da nicht in die Sportgruppe, sondern Sport ist für alle da und das wollen wir und wir wollen, dass sich alle bewegen können. Und ich glaube, um genau diese Kraft zu nutzen, muss man einfach sagen, seid mutig und macht es einfach, weil oft ist es gar nicht so komplex und kompliziert und oft kann man auch einfach nachfragen, wenn man sich nicht sicher ist, wenn da jetzt eine Person kommt. Also wir haben zum Beispiel unsere Jugendlager oder unsere Academy-Camps mit jungen Ehrenamtlern und wenn da jemand im Rollstuhl zum Beispiel sitzt und dann steigen wir in der U-Bahn aus und dann haben wir keinen Aufzug, der funktioniert, naja, dann fragt man halt, sollen wir nochmal zurückfahren oder ist okay, wenn wir den Rolli tragen? Also man muss einfach, glaube ich, sehr offen damit umgehen und nur dieser offene Umgang, der führt dann im Endeffekt auch dazu, dass man auch diese Angst, diese Barriere, dieses vielleicht auch strukturelle Denken, was man hat oder wo man weiß, okay, trete ich jetzt in Fettnäpfchen oder nicht. Kinder und Jugendliche machen sich darüber wenig Gedanken. Die fragen einfach gerade raus, haben wenig Berührungsängste und dann kann es, glaube ich, ganz gut funktionieren. Und deswegen wäre der Tipp aus meiner Sicht Mut machen, einfach auch Dinge mal umzusetzen.
Herr Abu-Omar, gleichzeitig wird Deutschland ja immer älter. Wie sollten sich Sportstrukturen daran anpassen?
Ja, ich glaube auch da, ich meine, wir sehen jetzt, dass schon eine Generation älter wird, die viel Sport macht. Ja, also das, man kann ja dann wahrscheinlich vielleicht in 10 Jahren gar nicht mehr so sagen, ah ja, die Älteren, die machen weniger Sport. Aber natürlich brauchst du auch hier spezielle Angebote. Ja, wir haben hier bei uns zum Beispiel an der Uni ein Angebot, das richtet sich speziell an ältere Menschen, die sehr einsam sind, die sich vielleicht fast gar nicht bewegen. Ja, und deswegen auch ein höheres Demenzrisiko haben. Und da geht es wirklich darum, quasi an die Türen zu klopfen, die zu einem spaßorientierten Bewegungsangebot zu bringen und was auch Raum lässt für soziale Kontakte. Und dann gelingt es plötzlich. Ja, also wenn die Menschen das nennt sich Gestalt, dieses Programm anfangen, 85-90% bleiben dann dabei. Ne? Und das ist eine krass hohe Quote. Ja, und es braucht immer extra Anstrengungen, um besondere Zielgruppen zu erreichen. Aber ich glaube, als Gesellschaft haben wir die Verantwortung dafür, das dann auch zu leisten. Und es ist ganz toll zu sehen, wie viel Freude Bewegung und Sport bereiten kann, wie viel soziale Kontakte es vermitteln kann und wie viel soziale Unterstützung dann auch dadurch erwächst. Und deswegen müssen wir diese extra Anstrengungen unternehmen.
Wie das gelingen kann, darüber sprechen wir gleich am Ende. Wir haben jetzt schon über verschiedene Aspekte diskutiert, wie Sport für alle möglich sein kann. Wir haben noch einen Aspekt nur am Rande, glaube ich, gestriffen, nämlich Gleichberechtigung von Geschlechtern im Sport. Denn obwohl Frauen seit vielen Jahren um die gleichen Rechte und Zugänge zum Sport kämpfen, gibt es, trotz einiger Erfolge, noch einiges zu tun. Jessica Sturmberg mit einer Bestandsaufnahme.
Samstagmorgen auf einem Sportplatz im Süden von Köln. Die beiden E-Jugendteams von DJK Südwest und Grün-Weiß-Brauweiler spielen gegeneinander. Es geht fair zu. Die Mädchen im Alter zwischen 9 und 11 Jahren haben Freude am Spiel und auch eine ordentliche Portion Wettkampfgeist. Zugleich spielen sie gegen einen gemeinsamen Gegner. Gegen die Diskriminierung auf dem Platz, weil sie Mädchen sind.
Es sollte eigentlich so sein, dass Jungs und Mädchen gleichberechtigt werden. Nicht so Mädchen auf dem Ascheplatz und Jungs auf dem Rasen, sondern dass beide auf dem Rasen spielen dürfen oder beide auf dem Ascheplatz.
Weil es ist ja nicht so, dass die Männer irgendwie ein höheres Anrecht haben als die Frauen und dass, wenn die den gleichen Job machen,
dass sie gleich bezahlt werden.
Louis, Nele und Jette finden es nicht richtig, dass ihre Chancen kleiner sein sollen als die der Jungs.
Das ist unfair.
Sie sehen die kleinen und größeren Unterschiede zwischen den Jungs und ihnen. Obwohl sich beide Vereine im Mädchenfußball engagieren und bei ihnen keiner auf dem Ascheplatz trainieren muss, aber sie kennen es von Gegnerinnen. Wenn er das gesamte Umfeld betrachtet, findet E-Jugendtrainer Jörg Heinold noch immer,
dass die Strukturen einfach, so wie sie über Jahrzehnte im Männer- oder Jungenfußball gewachsen sind, dass die nachziehen müssen. Ich glaube, es gibt unendlich viele Mädchen, die gerne Fußball spielen und man muss ihnen nur die Möglichkeit geben und entsprechend die Strukturen so aufbauen.
Fußball ist nicht die einzige Sportart, in der Frauen und Mädchen benachteiligt werden. Aber in der in Deutschland mit Abstand bedeutendsten Sportart wird es besonders deutlich. Gegen diese Ungleichbehandlung zu arbeiten, ist das Ziel von Equaletics. Drei ehemalige Studierende der Deutschen Sporthochschule Köln haben den Verein gegründet. Sie haben die Ungleichheit selbst gespürt und sich entschlossen, etwas dagegen zu unternehmen. Sie haben über die Jahre Konzepte erarbeitet und machen in ganz Deutschland Bildungsangebote, gehen in die Vereine, sensibilisieren auf allen Ebenen. Vorstand, Trainerinnen und Trainer, Aktive.
Viel passiert einfach unterbewusst und wir haben eben das Ziel, das aufzuzeigen, das einfach den Leuten bewusst zu machen, dass es diese Denkmuster bei ihnen gibt, auch wenn sie das vielleicht gar nicht wollen oder es ihnen nicht bewusst ist.
Erklärt Lisa Steffni, Vorstandsmitglied von Equaletics. Für Vereine und Verbände öffnet das auch neue Möglichkeiten, wenn sie die Türen für Menschen öffnen, die Lust auf Sport haben, sich aber vorher wegen ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung nicht angesprochen gefühlt haben, sagt Vorstandskollegin und Mitgründerin Lisa Kalina.
Wenn man dann auch aufzeigt, eine Analyse des Vereins, des Verbandes macht und sagt, die und die erreicht ihr noch nicht, da habt ihr noch Kapazitäten, da könnt ihr noch mehr Leute gewinnen, da könnt ihr auch sehr viel mehr Ehrenamtliche gewinnen und da könnt ihr Gelder generieren.
Manchmal sind es nur ein, zwei Personen, die Entwicklungen anstoßen, die eine Frauen- und Mädchenabteilung gründen, oft gegen Widerstände. Sie brauchen Verbündete, die das festigen, was aufgebaut wird. Für eine breite Akzeptanz und damit auch nicht alles zusammenbricht, wenn die Türöffner von einst nicht mehr da sind. Es geht auch darum, Emotionalität aus Diskussionen herauszunehmen, etwa wenn es um das Thema Leistungsfähigkeit geht. Jungs haben im Schnitt mehr Kraft und sind schneller. Aber ist ihr Sport deswegen attraktiver und lohnt es sich deswegen, mehr zu investieren? Lisa Steffni verweist auf Daten aus der Wissenschaft.
Es gibt gerade viele Studien, viele Untersuchungen, viele Statistiken, was einem einfach auch hilft, dass es nicht nur über die eigene Betroffenheit geht oder über das gefühlte Fakten, dass es so ist, sondern es einfach Studien dazu gibt. Zum Beispiel gibt es eine Studie darüber, dass die Leistung von Fußballerinnen, sobald man gesehen hat, dass es Frauen sind, immer schlechter bewertet wurde, als wenn man das Geschlecht nicht erkannt hat. Das war eine französische Studie.
Was führt dazu, dass Zuschreibungen so passieren? Und lässt sich das aufbrechen? Ja, findet Maren Boyer im Deutschen Hockeybund zuständig für Bildung und Entwicklung. Anfang der 2000er Jahre, als Hockey auch noch männlich dominiert war, initiiert der Verband eine Kampagne.
Hockey, weil ich ein Mädchen bin?
Die Kampagne läuft ein gutes Jahrzehnt. Mit Aufklebern, Flyern und Postern wird um Mädchen geworben. Die Führungsebene des Verbandes wird weiblicher. Dadurch kommen neue Ideen auch in der Spitze an. Und der Olympiasieg der Hockeyfrauen 2004 hilft, die Sportart für Frauen sichtbarer zu machen. Der Ertrag 24 Jahre später.
Fakt ist, dass wir das Mädchenhockey an sich in der Form nicht mehr pushen müssen, weil wir da von den reinen Mitgliederzahlen in der Gleichheit schwimmen. Man muss sogar dazu sagen, dass in der Altersrange 7 bis 14 Jahre wir ein bisschen mehr Mädchen haben als Jungs.
Im vergangenen Jahr wird die Europameisterschaft für Frauen und Männer zusammen in Mönchengladbach veranstaltet. Der Sport gilt längst nicht mehr als Jungs- oder Männersport. Ist so eine nachhaltige Entwicklung auch für andere Sportarten wie Handball, Eishockey oder, wo das meiste Geld in Deutschland hinfließt, Fußball denkbar? In den vergangenen beiden Jahrzehnten sind Meilensteine erreicht worden, aber es gibt auch Rückschritte, die der Verein Equaletics zunehmend wahrnimmt, wie Lisa Kalina erzählt.
Dass wir da auch immer mehr Gegenwind spüren und dass auch gerade der Sport, auch wenn es um rechtsextreme Tendenzen geht, ein sehr großes Auffangbecken ist. Also das sollte man sich auch immer vor Augen führen, wenn es darum geht, dass Sport ein Platz der Demokratie, des Miteinanders, des Austauschens ist. Ist Sport aber auch gleichzeitig ein Nährboden für rechtes Gedankengut. Sport kann sowohl in Mannschaftssportarten als auch im Boxsport, im Kampfsport sehr stark dazu beitragen, dass da ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt wird, das dann aber von Rechten übernommen wird.
Chancengleichheit für alle, das scheint unter solchen Bedingungen utopisch. Aber diese Utopie trotzdem zu durchdenken, findet Lisa Kalina wichtig. Auch mit der Perspektive, dass Sport auch noch andere Werte und Ziele verkörpern kann als nur Leistung. Ziele wie einen sicheren, diskriminierungs- und barrierefreien Ort zu schaffen, bei dem jeder Mensch im Sport das ausleben kann, was er für sich selbstbestimmt ausleben will. Für E-Jugendtrainer Jörg Heinhold von Grün-Weiß Brauweiler wäre schon viel in Sachen Chancengleichheit erreicht.
Wenn es nicht mehr die Frage gibt, wenn man einen Verein anfragt, gibt es eine Möglichkeit für Mädchen Fußball zu spielen, sondern es ist klar, wenn es ein Fußballverein ist, natürlich kann das Mädchen hier Fußball spielen.
Jessica Sturmberg über die Gleichberechtigung im Sport. Frau Hasenpusch, im Beitrag wurde es gerade angesprochen. Es braucht oft nur ein paar Menschen, die eine Idee haben, um etwas zu verändern, wenn sie dann unterstützt werden. Wie kann man diese Kräfte der Veränderung in Sportstrukturen stärken?
Ja, Veränderung ist immer ein bisschen schwieriger, würde ich sagen. Also es gibt viele Leute oder auch Strukturen, die alt eingesessen sind. Und da braucht es einfach den Mut, den ich vorhin angesprochen habe, um einfach mal Dinge anders zu tun. Ich würde aber schon sagen, dass viele Sportstrukturen inzwischen auch sehr sensibel für die Themen sind. Also ich glaube, da ist schon eine Menge passiert, auch wenn man sich jetzt die Einschaltquoten beispielsweise anschaut von der Fußball-EM der Frauen. Das waren wahnsinnige Quoten, die die deutschen Frauen da erreicht haben, eben hier in Deutschland im Fernsehen. Und ich glaube, die Ansprache muss halt passen. Also wir wollen inklusiv sein, wir wollen Teilhabe ermöglichen, dann müssen wir eben auch alle bei der Ansprache ansprechen. Wir müssen Umfelder schaffen, in dem sich alle sicher fühlen, wo man das Verständnis hat, okay, hier bin ich richtig, hier darf ich sein, wer oder was ich sein möchte. Ich kann in der Sportgruppe mitmachen, in der ich sein möchte und so weiter. Also ich glaube, das sind alles Punkte, die dann eben dazu führen, dass auch Veränderungen kommen müssen sozusagen. Also weil die, wenn die dann erzwungen werden, wenn junge Menschen kommen und ganz selbstverständlich sagen, so jetzt bin ich da und jetzt möchte ich gern das und das machen, dann muss diese Veränderung sowieso passieren.
Herr Beucher, wir haben noch 2 Minuten. Ich würde Sie und Herr Abu-Omar genau die gleiche Frage stellen. Sie zuerst, Herr Beucher. Was muss die Sportstruktur haben, damit die Kräfte der Veränderung wirken können?
Das Mutmachen muss übergehen in ein Vormachen. Bei uns in der Rollstuhl-Basketball-Bundesliga spielen Frauen und Männer gleichberechtigt in einer Mannschaft. Unsere Rollstuhl-Rugby-Mannschaft, die gerade in Neuseeland die Qualifikation für die Paralympics bekommen hat, dort spielen Frauen neben den Männern. Und deshalb sage ich immer, Vormachen ist die ehrlichste Form von Gleichberechtigung, wenn Männer und Frauen auf dem Sportfeld gemeinsam stehen.
Herr Abu-Omar.
Naja, ich glaube, wir haben so viele gute Beispiele heute gehört. Wir müssen die einfach in die Fläche bringen. Ja, und auch wir arbeiten viel mit Kommunen zusammen, um gleichberechtigte Sportangebote von Frauen für Frauen auf die Beine zu stellen. Und es braucht immer die Menschen, die sich darum kümmern, die Strukturen aufbauen. Ja, und dann muss man die aber auch unterstützen und denen die finanziellen Ressourcen geben, damit sie ihre Arbeit weitermachen können. Und auch dann irgendwann, wenn sie sagen, ich habe jetzt genug, das weiterreichen können an andere Menschen. Ja, also wir haben wirklich viel guten Willen, ja, und wir brauchen nur noch ein bisschen Unterstützung, finanzielle, politische Unterstützung, und dann schaffen wir das.
Das ist doch ein Schlusswort, aus dem wir hier positiv rausgehen können aus dieser Sendung. Vielen Dank an Friedhelm Julius Beucher vom Deutschen Behindertensportverband, Kirsten Hasenpusch von der Deutschen Sportjugend und Karim Abu-Omar von der Universität Erlangen-Nürnberg, dass Sie drei mit uns darüber diskutiert haben, wie man Sport für alle umsetzen kann. Alle Beiträge aus dieser Sendung und auch zur Denkfabrik in den kommenden Wochen finden Sie auf deutschlandfunk.de/sport oder in der Deutschlandfunk Audiotheks-App. Da finden Sie natürlich auch die anderen Beiträge aus der Denkfabrik. Das war Sport am Feiertag mit Maximilian Rieger im Namen des gesamten Teams. Danke fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.